Deutschlandfunk Kultur heute.
Das Staatstheater Kassel lädt zu einem sommerlichen Spektakel ein. Ziemlich frei nach William Shakespeare, ein Rummelnachtstraum. Mehr dazu gleich hier. Michael Köhler lädt Sie zur Kultur heute ein. Wie denkt der Bürgermeister von Hürtgenwald nach dem Waldbrand über Kulturgutschutz? Das haben wir ihn gefragt. Und die Sorgen und Hoffnungen der Filmbranche in Sachsen-Anhalt vor den Wahlen, auch die sind hier Thema. Der Altphilologe und Philosoph Friedrich Nietzsche, der schreibt 1886, gut deutsch sein heißt sich entdeutschen. Wenn nämlich ein Volk vorwärts geht und wächst, so sprengt es jedes Mal den Gürtel, der ihm bis dahin sein nationales Ansehen gab. Bleibt es stehen, verkümmert es. Deutsch sein heißt, demnach den beengenden nationalen Gürtel abzuwerfen. Soweit Friedrich Nietzsche. Und der wurde 1844 in Röcken in ein Pfarrhaus in Sachsen-Anhalt geboren. Die AfD und ihre Anhänger, die sehen das durchaus anders. Sie legen sich auf eine nationalpatriotische Geschichte fest. Geschichtsrevisionistische Thesen zählen zum Repertoire der Partei. Das sei kein Zufall, sondern Absicht, wie die AfD die NS- und DDR-Geschichte umschreibt, hat Anja Reinhardt im Gespräch mit dem Historiker Volker Weiß herausgefunden.
Es ist eine der ältesten Übungen der extremen Rechten, seit Jahrzehnten erprobt. Die eigene Geschichte so lange zurechtzurücken, bis sie wieder passt, sagt der Historiker Volker Weiß, Autor des Buches »Das Deutsche Demokratische Reich«, wie die extreme Rechte Geschichte und Demokratie zerstört.
Die Trennung gewissermaßen Holocaust und Deutschland gehört eigentlich zum Standardrepertoire der extrem rechten Geschichtspolitik seit Jahrzehnten. Man möchte gewissermaßen die Nation vom historischen Makel reinigen und früher hat man den Holocaust einfach geleugnet. Heute wird er externalisiert, kontrafaktisch.
Es ist wissenschaftlicher Konsens, dass Deportationen auch in aller Öffentlichkeit stattfanden und neben SS, Wehrmacht und Polizei viele weitere Menschen eingebunden waren. Höckes Entlastungserzählung, der Mann ist Geschichtslehrer, entbehrt jeder Grundlage. Aber leider scheint sie zu wirken, als Rückkehr in eine Zeit, in der die Deutschen selbst sich vor allem als Opfer sahen.
Also das ist auf jeden Fall die geschichtspolitische Direktive innerhalb der Rechten. In der Erzählung der Deutschen als permanente Opfer, und das ist eine der Kernerzählungen der extremen Rechten, darf das eben so nicht sein. Und da wird eben alles als ein Produkt alliierter Umerzählung letztendlich bewertet.
Für dieses Verfahren hat Historiker Volker Weiß einen Begriff geprägt: Resignifikation.
Resignifikation bezeichnet den Versuch oder das Manöver einer Umerzählung, einer Umdeutung, aber auch immer wieder verbunden mit Wiederholungen. Das heißt, ich rufe eine Vergangenheit auf, verschiebe sie aber im Aufruf wiederum. Ein umdeutender Rückgriff in eine Vergangenheit.
Wie das konkret aussehen kann, zeigte sich im letzten Bundestagswahlkampf. Auf AfD-Plakaten prangte der Slogan »Alice für Deutschland«, eine Anlehnung an »Alles für Deutschland«, jene Parole, die einst in die Dienstdolche der SA eingraviert war und wegen der Björn Höcke vor Gericht stand. Phonetisch verschoben, juristisch unangreifbar, aber jedem verständlich, der es hören will. Auch frappierend ist, wie die DDR erscheint, wenn die AfD zu erzählen beginnt. Die Parole »Wir sind das Volk« aus der Bürgerrechtsbewegung wird umgedeutet und Björn Höcke, der sich gern mit dem kultigen DDR-Simson-Moped fotografieren lässt, sagte bei einem Auftritt:
Die Zustände, die wir heute haben, wären in der DDR undenkbar gewesen. Es gab Vertrauen, es gab Nachbarschaft, es gab innere Sicherheit.
Und bei einem Wahlkampfauftritt in Sachsen-Anhalt sang Parteichef Tino Chrupalla vor wenigen Wochen die DDR-Nationalhymne mit.
Auf der einen Seite wird tatsächlich die DDR-Gesellschaft erstaunlich positiv erinnert als eine funktionierende Solidargemeinschaft. Man spaltet das politische System der DDR von einer angeblich funktionierenden Volksgemeinschaft ab, die ja sich noch umeinander gekümmert hat, dass das teilweise in einem hochrepressiven Rahmen stattgefunden hat, das wird eben ausgeblendet.
Zur selben Umdeutung gehört die Behauptung, Hitler sei eigentlich Kommunist gewesen. Die über Jahrzehnte gewachsene Erinnerungskultur ist laut AfD eine, Zitat, einseitige Fixierung auf die Verbrechen der NS- und SED-Diktatur, Zitat Ende. Stattdessen will die Partei die Geschichte seit dem Heiligen Römischen Reich zu einer Erfolgserzählung der Deutschen umschreiben. Wer solche Verdrehungen und Provokationen über Jahre verfolgt, vom Vogelschiss bis zum Denkmal der Schande, ist einerseits empört und wütend, aber auch erschöpft und ratlos.
Ich denke, das gehört zum strategischen Konzept. Also die Ermattung ist gewissermaßen eingepreist. Wenn ich es dann zum 10. Mal gesagt habe, sich keiner mehr darüber aufregt, weil alle ermattet sind durch die permanente Provokation, dann habe ich auch einen diskursiven Gewinn erwirtschaftet, weil ich bestimmte Dinge jetzt sagen kann, die vielleicht noch vor 10 Jahren problematisch gewesen wären.
Dass diese Umdeutungen nicht folgenlos bleiben, weiß man an den Orten, die an die Verbrechen erinnern sollen. Wie der Gedenkstätte Buchenwald, deren Leiter Jens Christian Wagner eine deutliche Zunahme rechter Angriffe immer wieder thematisiert. Auch die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz wurde von der AfD attackiert. Gerade hat das Haus die Kampagne mit dem Hashtag Demokratierelevant gegen rechte Geschichtsnarrative gestartet. Ruth Preuße, Leiterin der Abteilung Kommunikation und Öffentlichkeit.
Rechtsextreme Geschichtsnarrative stehen im Zentrum rechter Ideologie. Sie sind zentraler Bestandteil des Angriffs auf unsere Demokratie, auf die offene Gesellschaft und unsere Vielfalt. Holocaust-Relativierung und Geschichtsrevisionismus ermöglichen es, an völkische Traditionen anzuknüpfen. Und das leistet immer auch Antisemitismus-Vorschub.
In den letzten Wochen hat es auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene viele Aktionen gegen rechts gegeben. Am Ende, sagt Volker Weiß, bleibt der Kampf für die Demokratie eine Frage der Haltung.
Wir haben immer noch permanent die Möglichkeit, gesellschaftlich gegenzusteuern. Die andere Seite lebt ja genau davon, diese permanenten Ängste zu triggern. Und das ist das Problem, weil Angst ist letztendlich kein guter Ratgeber.
Sagt Volker Weiß im Beitrag von Anja Reinhardt zur Verharmlosung von NS und DDR, wie die AfD Geschichte instrumentalisiert. Jetzt in eine Welt, wo oben und unten, innen und außen, fremd und eigen, gesittet, ungesittet, ziemlich vertauscht sind, auf dem Kopf stehen. Mit Rummel, mit Jahrmarkt, da verbinden wir heute Fahrgeschäfte, Losbuden, Nervenkitzel, Spektakel, grelles Licht und Lärm. Das Staatstheater Kassel lädt nun zu einem sommerlichen Theaterspektakel ein, und zwar recht frei nach William Shakespeare. Der Zauberwald aus Lust und Verwandlung, der heißt nur jetzt nicht mehr Sommernachtstraum, wie bei Shakespeare, sondern Rummelnachtstraum. Zwischen Schauspielhaus und Otoneum in Kassel, dem heutigen Naturkundemuseum, zu Beginn des 17. Jahrhunderts, Ort, wo Schausteller sesshaft wurden, da trifft Shakespeares Traumstück auf die Vergnügungswelt unserer Tage. Theater und Volksfest, Paradiesäpfel, Zuckerwatte und klebrige Verse finden beim Theater Jahrmarkt des Staatstheaters Kassel mit weiteren Veranstaltern zusammen. Ein Ufer, wo wilder Thymian blüht und Lebkuchenherzen wachsen, hat Michael Lages erlebt.
Dies ist eine Rummelnacht!
Was für ein hübscher Gedanke. Wie wenn Theater wirklich mal wie Zuckerwatte wäre, also ein süßes Nichts. Oder luftig leicht und wie im Flug vergehend wie eine Fahrt im Kettenkarussell. Und natürlich in dauernden Zusammenstößen aller Beteiligten zwar gut gepuffert, aber irgendwie auch ein bisschen gefährlich, halt wie im Autoscooter. Für die Spielzeiteröffnung am Staatstheater in Kassel nehmen Regisseur Alexander Eisenach und die neue Schauspieldirektorin Sarah Franke die Fantasie von der ewigen Kirmes sehr ernst und beim Wort und bauen einen richtigen kleinen Jahrmarkt auf den Parkplatz zwischen Schauspielhaus und Otoneum. Das war mal eine Theaterspielstätte und beherbergt heute das Naturkundemuseum der Stadt. Das Leben ist jetzt hier ein Rummelplatz mit Kinder- und Kettenkarussell, einem eher niedlich kleinen Riesenrad, Glücksbude und Autoscooter. Außerdem sind schräge Objekte von fantasiereichen Künstlerinnen und Künstlern zu sehen. Ein Akustikuriosum, in dem mit Bällen nach perkussiven Instrumenten geworfen wird, die dann unvorhersehbar klingen. Eine Fratzenmaschine, eine Gummizelle mit beunruhigenden Videos drin, rätselhaft reizvolle Interieurs in kleinen Containern. Riesenpuppen schwanken derweil auf halbkugeligen Podesten und in einem sehr besonderen Wagen praktiziert der Fachbereich Wahrsagerei vom neuen Wissenschaftstheater. Natürlich lärmt so ein Rummelplätzchen beträchtlich. In solch einem Ambiente braucht selbst Shakespeare reichlich Energie, um sich durchzusetzen. Deshalb beginnt das Spiel auch an prominentester Stelle, hoch oben über dem Rummel auf dem Balkon vom Otoneum.
Ja, kommen Sie näher, kommen Sie ran!
Hier lässt das Ensemble unter bunten Luftballons die Sektkorken knallen. Und während die schrille Bande herunterkommt zum Publikum, ertönt die Arie der hier Gräfin Orlowski aus der Fledermaus-Operette. Sektregen fürs Publikum folgt. Dann begeben sich Akteurinnen und Akteure ins Kettenkarussell und die parallele Fabel der berühmten Handwerker, die ein Stück proben für Oberon und Titania, das herrschaftliche, aber nicht sehr innige Paar, beginnt tatsächlich auf der Fahrfläche vom Autoscooter. Hier spielt Regisseur Eisenach munter mit zeitgenössischen Theaterthemen, etwa der allgegenwärtigen Narretei der Triggerwarnungen. Soweit war ja auch schon Shakespeare, der den Darsteller des Löwen im Spiel bekanntlich mitteilen ließ, dass er kein echter Löwe sei.
Drum wisse, dass ich Schlucker bin. Ein einfacher Schausteller hier vom Rummel. Kein fürchterlicher Löw und nicht Löwin. Denn würde ich mich als Löwe herbegeben, es wäre doch sehr schade um mein Leben. Jetzt aber verlangt das Stück von mir, dass ich Thisbe fresse. Ich will aber, dass alle hier wissen, dass ich als Schausteller keinesfalls mit dieser Gewaltdarstellung einverstanden bin.
Schließlich mutiert der Löwe hier aber ohnehin und in wilder Maskierung zum Dinosaurier. Ein Dino steht als Kuriosität auch vor dem Otoneum nebenan. Es ist nicht ganz einfach, auf dem engen Raum zwischen den Buden und Fahrgeschäften am Ball zu bleiben, aber alle im Ensemble fokussieren die Geschichte selber, in der Gondel vom Riesenrad, wie zwischen den Kirmesattraktionen und an der Glücksbude. Speziell hier gelingt mit dem verrückten Traum des zum Esel verzauberten Handwerkers Zettel eine ausgesprochen dichte Rummelplatzfantasie. Immer mal wieder steuern zwei Mitglieder des Tanzensembles expressiv choreografierte Szenen bei. An starken Bildern also ist diese Kirmes überreich. Dann spielt, jetzt wieder im Autoscooter, das Ensemble der Handwerker das verquere Dramolettchen zu Ende. Ziemlich verzweifelt übrigens.
Und ich bin einfach auch noch mitten in meinem Schauspielstudium. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie das geht. Und ich bin auch ein bisschen überfordert. Ich weiß überhaupt nicht, ob meine Stimme richtig ankommt.
So sind sie alle, prächtig energische Studierende der Potsdamer Filmuniversität Konrad Wolf. Aber das Spiel ist noch nicht wirklich aus. Die Scooterfahrzeuge werden wieder besetzt, der Strom wird eingeschaltet, der Rummel geht weiter. Diese wunderliche Idee zum Kasseler Spielzeitstart ist aufgegangen. Ab jetzt wird nachgelegt auf den richtigen Bühnen, mit reichlich Appetit auf noch mehr Überraschungen.
Ein Beitrag von Michael Lages war das. Immer wieder ein Vergnügen, möchte man da sagen, bei so viel Rummel. Hürtgenwald im Nationalpark Eifel besteht aus einem Dutzend Ortsteilen und hat knappe 10.000 Einwohner. Ein gewaltiger Waldbrand auf mehreren hundert Hektar vom 13. auf den 14. August führte auch zur Evakuierung des Ortsteils Gai. Wir erinnern uns. Über zwei Wochen ist das nun schon wieder her. Stefan Kran ist Bürgermeister von Hürtgenwald, hat das alles miterlebt und mit ihm habe ich über Kulturgutschutz und Denkmalgefährdung gesprochen. Denn wenig bekannt ist, dass es in Hürtgenwald nicht nur die Erinnerung an die schweren Kämpfe im Zweiten Weltkrieg vom Oktober 1944 bis zum Februar 1945 gibt, einen heutigen Friedensmarsch zudem, sondern eben auch Bodendenkmäler, jüdische Friedhöfe, zwei riesige Kriegsgräberstätten, das Museum Hürtgenwald sowie die Erinnerung an die Kalltalgemeinschaft progressiver Kölner Künstler zwischen 1919 und 21. Ich habe Stefan Kran also gefragt, war davon während des Brandes eigentlich irgendetwas gefährdet?
Ja, der jüdische Friedhof, der liegt in Gai und wir haben der Nacht vom 13. auf den 14.8. den gesamten Ort evakuieren müssen. Und der jüdische Friedhof liegt nahe der sogenannten Honighecke und da waren die Flammen im Prinzip sehr hoch. Man kann also sagen, rund 400 Meter entfernt davon waren riesige Flammen, ja.
Herr Kran, welche weiteren Bodendenkmäler gibt es? Wir denken immer gleich an große Gebäude, Museen, historischen Baubestand, aber manchmal sind die Dinge ja auch kleiner, also Wegekreuze oder auch bei Ihnen im historischen Hürtgenwald Sanitätsbunker und Ähnliches.
Genau, Sie haben es gerade schon angesprochen. Wir haben also Bunkerüberreste am sogenannten Ochsenkopf. Den Sanitätsbunker in Simonskal, natürlich auch die Wegekreuze und die Memorialobjekte wie Gedenksteine, landschaftliche Kriegsüberreste wie Unterstands-, Deckungsloch und Schützen noch Überreste. Alles das sind Dinge, die wir natürlich noch haben. Ja, richtig.
Nun sprechen wir nicht nur, weil die Kabinettsklausur in Neu-Hardenberg sich dem Thema Hitzeschutz widmet, sondern auch am Wochenende. Heute wird wieder der internationale Hürtgenwaldmarsch für Frieden, Demokratie, historische Verantwortung stattfinden. Welche Zeichen wollen Sie damit setzen?
Also die Gemeinde ist sich zunehmend ihrer besonderen und nicht immer unproblematischen Form des Erinnerungs bewusst. Auch der Hürtgenwaldmarsch hat sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt und verantwortungsvolle Wege der Erinnerung eingeschlagen. Hierfür durfte ich zum Beispiel 2022 von der damaligen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht den Preis Bundeswehr und Gesellschaft für besonderes Engagement für die Gemeinde Hürtgenwald entgegennehmen, der Hürtgenwald zu mehr als Ort für Frieden und Völkerverständigung gesehen wird und die örtlichen Vereine in die Durchführung der Veranstaltung mit eingebunden sind. Hierbei sind so ja schon Freundschaften zwischen Bundeswehrkräften und Vereinsmitgliedern entstanden. Und dieses Jahr haben wir bereits den 41. Hürtgenwaldmarsch in unserem Ort. Und neben dem gemeinsamen Marsch steht der Austausch, die historische Einordnung und die persönliche Auseinandersetzung mit dem Geschehen im Mittelpunkt. Und der Hürtgenwaldmarsch richtet sich dabei nicht nur an Angehörige der Bundeswehr, sondern an alle Menschen, die sich mit unserer Geschichte auseinandersetzen und ein Zeichen für Frieden und Zusammenhalt setzen möchten. Jeder Teilnehmer und jeder Teilnehmer bringen eigene Erfahrungen, Gedanken und Perspektiven mit. Dieser Austausch formt und fördert eine lebendige Erinnerungskultur. So wird der diesjährige Hürtgenwaldmarsch ein Zeichen des gemeinsamen Erinnerns, des respektvollen Austausches und des Friedens sein.
Herr Kahn, wir haben unser Gespräch begonnen mit der Erinnerung daran, dass vom 13. auf den 14. August einige 100 Hektar Wald abgebrannt sind, sie die Gemeinde Gai evakuieren mussten. Nun gab es große Ereignisse. Wir erinnern uns in der Vergangenheit, Großbrand der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar 2004, Einsturz Kölner Stadtarchiv 2009, Hochwasser an der Ahr und so weiter. Im Zuge dessen sind Notfallverbünde gegründet worden, teilweise in Landstrichen wie Thüringen, wo es auch dezentral ist, da ist das nötig. Da hat man dann Kulturschutzcontainer und Ähnliches gemacht, im Ruhrgebiet übrigens seit 2015 auch. Ist das was, wo Sie in Hürtgenwald drüber nachdenken oder wo Sie vielleicht mal der Kulturministerin auf den Füßen stehen?
Ja, selbstverständlich kann das ein Vorbild für Hürtgenwald sein. Wobei sich die Denkmäler in Hürtgenwald, wir haben es ja vorhin darüber gesprochen, hiervon erheblich unterscheiden, weil es in der Regel Bodendenkmäler sind. Die Gemeinde verfügt aber über ein zentrales Archiv im Rathaus. Unser Rathaus ist erst 1989 gebaut worden, ist also relativ modern. Nichtsdestotrotz haben wir bereits im Frühsommer diesen Jahres, habe ich mit meinem Gebäudemanagement zusammengesessen und die Fragen aufgeworfen, wie sollte ein krisensicheres Archiv aussehen? Und genau diesbezüglich wird derzeit ein Konzept erstellt. Also da wusste man Gott sei Dank von diesem Brand alles noch nichts, aber haben schon gesagt, wir müssen uns dem widmen, weil wir wollen nämlich ja auch unser Museum, Hürtgenwald 1944 und im Frieden, ein neues Konzept erstellen etc. und wollen dann eben wichtige Dinge daraus, Dokumente rausholen und die möchten wir bei uns auch vernünftig lagern im Archiv. Und genau das sind so Ideen, wo wir uns gerade schon mit auseinandersetzen sind. Und da spielt das natürlich jetzt eine Rolle, die Erfahrung der jüngsten Vergangenheit, das mit einzubinden. Wie können wir uns da ideal aufstellen?
In der Tagesschau und auch in der Bildberichterstattung in den Tageszeitungen sah man sie immer so zwei Schritte hinterm Kanzler stehen, während der da sich vom Förster die Brandschäden hat erklären lassen. Haben Sie eigentlich den Kanzler während der Löscharbeiten vermisst?
Nein, ich glaube, unser Feuerwehrmann hat es absolut richtig gesagt. Politiker können keine Schläuche halten. Wir mussten so viel organisieren. Ich hatte mehr wie 1000 Telefonate in der Woche. Ich hatte so viel zu koordinieren und der Landrat auch. Wir mussten uns um das Geschehen vor Ort kümmern. Mich riefen Landwirte an, wo soll ich mit Wasser hinkommen? Dann so viele Dinge, die zu klären waren, auch für den Kampf mit dem Räumdienst, den wir in den Wald geholt haben. Wie können wir das alles organisieren? Ehrlich gesagt hätte er nur gestört. Und ich finde es gut, wie es jetzt gelaufen ist, weil so hatten wir die Möglichkeit, der Landrat und ich zu überlegen, wen nehmen wir dazu und haben dann wirklich ausgewählt, alle die uns geholfen haben, davon jeweils für die Landwirtschaft eine Vertretung, für den Forst eine Vertretung, für THW, Feuerwehr, die hätten doch alle ja keine Zeit gehabt. Und so hatten wir genau die Player nachher am Tisch und mir war wichtig, und das hat auch so funktioniert, ich wollte auch eine Stunde hinter verschlossenen Türen Gespräch haben, zu sagen, was ist gut gelaufen, aber auch zu sagen, lieber Bund, was könnte anders laufen? Ne? Und das hat auch sehr gut funktioniert. Und ich habe es echt als Wertschätzung auch für meine Leute empfunden, für die Feuerwehrkräfte, dieses persönliche Gespräch, was da war, wo dann auch mal ein Kind erzählte, ich wurde nachts aus dem Bett geworfen sozusagen, die Emotionen mal mitzunehmen. Das waren alles, denke ich, Dinge, die waren gut und die hätte man nie so machen können zwischendurch. Er hätte ehrlich gesagt nur gestört. Es waren Politiker da vor Ort, das bitte ich nicht so rüberzubringen, dass sie gestört haben. Das haben wir organisiert bekommen, aber der Kanzler hat natürlich nochmal eine ganz andere Sicherheitsstufe etc. Und das hätten wir gar nicht in Geil so abriegeln können, um dem gerecht zu werden.
Sagt der Bürgermeister von Hürtgenwald, Stefan Kran, zum Thema Kulturgutschutz nach dem Brand. In den vergangenen Monaten, da haben sich vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt diverse Bündnisse in der Kulturlandschaft gebildet. Und die heißen etwa Wahre Heimatliebe ist oder haben ein Bauhausmanifest für die Freiheit der Kunst unterzeichnet, weil sie bei Regierungsübernahme der AfD in Sachsen-Anhalt eine restriktive Kulturpolitik fürchten. Zu denken etwa ist da an die vermeintliche Patriotismuserklärung, die von Kultureinrichtungen gefordert wird. Prominente Schauspieler wie Sandra Hüller und Christian Friedel unterstützen solche Kulturbündnisse wie Kultur ist Vielfalt und Heimat oder die Initiative Halle steht auf. In der Filmbranche des Bundeslandes geht die Sorge um, eine AfD-Regierung könne zur Abwanderung von Kreativen und Investitionen führen. Das Gegenteil von Resignation vor den Landtagswahlen hat Christian Berndt erlebt.
Kultur ist in erster Linie das, was nationale Identität spendet. Die deutsche Kultur, auch und gerade in Sachsen-Anhalt, ist das, was es mir ermöglicht, mich als Deutscher zu verstehen.
So äußerte sich der stellvertretende Landesvorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt, Hans-Thomas Tillschneider, im Landtag zum Kulturverständnis der Partei. Außerdem werde es unter einer AfD-Landesregierung verpflichtend werden, für Kulturschaffende eine Patriotismuserklärung zu unterschreiben, um Förderung zu bekommen. Der Leiter der Filmkunsttage Sachsen-Anhalt, Frank Salender, findet diesen national definierten Begriff von Kultur abwegig. Das größte Filmfestival des Bundeslandes hat sich klar gegen die AfD positioniert.
Wir können befürchten, dass die AfD eine Gesinnung einfordert und sagt, okay, so wollen wir das haben, sonst findet das nicht statt. Und das kann wirklich passieren. Es gab ja schon eine Lesung im Landtag, was diese AfD da fordert. Mit einem Vokabular, da kriegt man Gänsehaut. Aber ich glaube nicht, dass das so kommt, weil das ist verfassungsrechtlich nicht zu halten.
Die wirkliche Herausforderung für die Kulturszene beginnt, meint Salender, erst nach den Wahlen am 6. September.
Ich glaube schon, dass wir in den Spuk hinein geraten. Der Spuk ist angezettelt. Aber ich halte nichts davon, von dieser Weltuntergangsstimmung. Jetzt könnte man sagen, 33 und was und so. Aber wir reden jetzt von einem Bundesland mit 2 Millionen Einwohnern. Das ist Kulturland. Das ist nicht mit so einer braunen Hake zur Wüste zu machen.
Allerdings hält Salender eine Abwanderung von Kulturschaffenden für möglich, sollte die AfD wirklich regieren. Die Leiterin der Merseburger DEFA-Filmtage, Halina Schikowski, kann den AfD-Vorstellungen einer national definierten Kultur ebenfalls nichts abgewinnen.
Was heißt denn deutsche Kultur? Also das ist für mich jetzt ein Begriff, wo ich sage, was soll denn da als deutsch definiert werden? Kultur ist schon immer übernational. Wir haben viele Einflüsse von anderen Kulturen mit in der deutschen Kultur integriert. Eine reine deutsche Kultur gibt es gar nicht.
Schikowski ist angesichts einer drohenden AfD-Regierung besorgt. Zwar befürchtet sie nicht, dass die AfD den DEFA-Filmtagen Subventionen kürzt. Im Stadtrat hat sich die AfD bisher nicht zum Festival geäußert.
Aber abgesehen davon, dass wir vom Kultusministerium eine finanzielle Unterstützung erhalten, finanzieren wir uns ja vielfach über regionale Unternehmen. Und wenn diese Unternehmen hier keine wirtschaftliche Chance mehr sehen, bedingt durch die Politik der AfD, dann würden uns natürlich die regionalen Sponsoren verloren gehen.
Diese Sorge teilt auch Christoph Kukula. Er ist Geschäftsführer der Filmproduktionsfirma 42 Film in Halle, die viel in der Region, unter anderem den Polizeiruf Halle, produziert.
Die Leute, die es sich leisten können, werden möglicherweise das Land verlassen oder weniger investieren. Also wenn wir einen AfD-Ministerpräsidenten haben, wird das ein großes Problem fürs Land werden. Das muss nicht in erster Linie in Wirtschaftszahlen sich sofort auszahlen, aber das ist einfach eine Art von Politik und von Stimmung, die sich hier im Land dann verbreitet oder teilweise schon existiert. Das können wir alle nicht wollen und das steht auch nicht für das Weltoffene, für das wir als Firma stehen.
Kukula glaubt zwar nicht, dass eine AfD-Regierung das Land wirklich radikal umbauen kann. Die angedrohte Abschaffung der Rundfunkgebühren zum Beispiel, die gravierende Folgen für die Filmlandschaft in Sachsen-Anhalt hätte, werde nicht so schnell umzusetzen sein. Aber gesellschaftlichen Schaden könnte die AfD sehr wohl anrichten.
Wenn ich dran denke, was die Konzepte im Bildungsbereich sind, meine Kinder sind 14 und 9, was da im Wahlprogramm steht, was denen beigebracht werden soll, da wird mir Angst und Bange.
Die Sorge vor einem Wandel des gesellschaftlichen Klimas teilt auch der junge Medienpädagoge beim offenen Kanal Merseburg-Querfurt, Philipp Schüller.
Ich habe das Gefühl, dass auch jetzt schon Menschen überlegen, was will ich öffentlich sagen, wofür könnte ich angegriffen werden, was kann gegen mich verwendet werden, wenn jetzt eine andere Regierung kommt. Das ist in den offenen Kanälen zu spüren, aber auch bei unseren Kooperationspartnern, in der Verwaltung zum Beispiel. Ich würde sowas vorauseilenden Gehorsam nennen und das macht schon ganz schön viel kaputt.
Der offene Kanal Merseburg-Querfurt, der sich, so Schüller, als Ort der Demokratieförderung versteht und, wie zu jeder Landtagswahl, auch dieses Jahr den Jugendfilmwettbewerb kreuzweise veranstaltet hat, ist bereits Zielscheibe der AfD.
Zum Teil werden die Projekte, die wir bei uns in den offenen Kanälen machen, zum Beispiel das Bundesförderprogramm Demokratie leben, wurde hier im Saalekreis im Kreistag mehrfach angegriffen und immer wieder gibt es Anträge der AfD-Fraktion, das Förderprogramm nicht weiter zu unterstützen.
Den einzigen Vorteil der Wahlumfragen, die einen hohen AfD-Sieg vorhersagen, sieht Schüller darin, dass es jetzt eine verstärkte Auseinandersetzung mit dem Thema Demokratie im Land gebe. In seinem Freundeskreis denkt man jedenfalls nicht ans Auswandern.
Explizit höre ich eher, wir müssen für die Demokratie kämpfen, wir müssen für unsere Werte, für die Werte des Grundgesetzes kämpfen und ja dafür gerade stehen, dass wir vielleicht an irgendeiner Stelle versäumt haben, der AfD Einhalt zu gebieten.
Ein Beitrag von Christian Berndt war das. Bleiben die Kulturmeldungen heute mit Henning Hubert und einem Ausreiseverbot für ein Rembrandt-Gemälde.
Die britische Regierung hat die Ausfuhr eines bei Christie's für mehr als 71 Millionen Pfund versteigerten Rembrandt-Gemäldes vorerst gestoppt. Bis Ende Dezember zunächst. Umgerechnet in Euro geht es um einen Wert von rund 83 Millionen. Das Porträt zeigt die Niederländerin Katrina Hoogsheid mit weißer Haube und weißem Kragen in einem dunklen Kleid. Das Bild entstand 1657 und gilt in Großbritannien als nationales Kulturgut. Es soll nach Möglichkeit im Land sowie öffentlich zugänglich bleiben. Dafür soll nun recht schnell ein britisches Museum oder ein anderer geeigneter Käufer das nötige Geld aufbringen. Das Rembrandt-Gemälde ist nach Regierungsangaben das bislang teuerste Kunstwerk, das mit einer solchen Ausfuhrsperre aus Großbritannien belegt wurde. Rembrandt selbst war Holländer. Wir bleiben auf der Insel. In einem offenen Brief an den neuen britischen Premierminister Burnham fordern 80 Prominente den Schutz ihrer Stimmen. Sie setzen sich in dem Brief gegen das Klonen ihrer Stimmen durch KI ein. Die Kampagne Save Our Voices Now hat zum Ziel, das Nachahmen von realen Stimmen durch KI-Technologie zu verbieten. Mit unterzeichnet hat der britische Schauspieler Hugh Bonneville. Für ihn ist seine Stimme einzigartig und Teil seiner Identität. Auch in Dänemark gibt es Bestrebungen, den Bürgern das Eigentumsrecht an Gesicht, Körper und Stimme zu geben, denn damit könnten sie die Entfernung unbefugter KI-Inhalte verlangen und gegebenenfalls Schadenersatz einfordern. Er war vor allem für seine abstrakten Farblandschaften bekannt, der italienische Fotograf Franco Fontana. Nach Agenturangaben ist der Meister der zeitgenössischen Fotografie heute gestorben, mit 92 Jahren. Fontanas Schaffen umfasste auch Architekturfotografie, Akte und Stillleben. Er hatte über 400 Einzelausstellungen in 50 Museen weltweit. Und seine Fotos zierten auch Jazz-Schallplatten. In Münster ist NRW-Tag. Am Abend finden die Feierlichkeiten rund um den 80. Geburtstag des Landes Nordrhein-Westfalen einen Höhepunkt vor dem Barockschloss. Die Philharmonie Südwestfalen tritt auf beim Sommerkonzert der Landesregierung. Den Impuls zur Gründung des Orchesters gab es ebenfalls vor 80 Jahren. Erklingen sollen schwerpunktmäßig Werke von Komponisten von Rhein und Ruhr, etwa dem Bonner Ludwig van Beethoven oder dem Kölner Jacques Offenbach. Die Alternative für Nicht-Klassiker: am Domplatz liegen 10.000 Kopfhörer bereit, um zu Rock und Pop abzutanzen.
Die Kulturmeldung mit Henning Hubert am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse. Gleich die Nachrichten, dann die Information am Abend. Ein Thema dort: die Krankschreibung und die Rente. Der Koalitionspartner SPD geht auf Konfrontation. Ihnen einen guten Abend.